Hallo und herzlich willkommen. Nach 4 Wochen ist es wieder soweit.
Waren es echt 4 Wochen?
Das waren jetzt 4 Wochen. Gestern wurde ich angeschrieben. Nee, vorgestern wurde ich angeschrieben. Ja, es sind 4 Wochen rum. Wo bleibt der Podcast?
Ich finde es auch gut, dass wir beim letzten Mal versprochen haben, ja, nächste Woche geht weiter.
Machen wir
das. Und wir haben es wieder nicht gehalten. Ich finde das, wir können das zum Trend machen.
Ja, nee. Kriegen wir besser hin. Ich fange mal mit unnützem Zeug an.
Ja, möchtest du was loswerden? Ja,
ich möchte was loswerden.
Okay, erzähl.
Also, ich war ja hier im Urlaub und bin dann geflogen und fand die Tütenbeschreibung der Kotztüten ziemlich gut. Bei Eurowings.
Was? Okay. Habe ich mir noch nie angeschaut. Was steht da?
Ja, es stand drauf, ich wäre auch lieber eine Popcorn-Tüte. Fand ich irgendwie
geht das witzig?
Fand ich irgendwie gut und dann dachte ich mir, im zweiten Schritt dachte ich mir, okay, da hing so ein ganzer Stapel an der Wand und in jeder Reihe ist auch nur eine Tüte. Das heißt, wenn alle drei, dann hast du echt ein Problem. Naja, egal wie. Auf jeden Fall
sharing
ich mir,
is caring, ne?
Auf jeden Fall dachte ich dann, da muss ja irgendwie ein Marketing-Typi oder Frau muss sich da echt
Spaß.
Gedacht, die müssen sich echt richtig Gedanken gemacht haben, was schreiben wir da auf die Kotztüten drauf. Und die müssen ja wahrscheinlich auch regelmäßig gemacht werden. Aber ich fand diesen Spruch sehr schön. Dann ist mir letztlich was aufgefallen.
Du glaubst, ich wette ja mit dir, dass die bei Eurowings, da sitzt so ein Kreativteam, ne? Also ich wette mit dir, das ist so ein richtig, die haben da eine Agentur, die macht da den Input und dann haben die da, dann haben die für die Abstimmung, die haben noch eine Lead-Agentur, die das quasi in die CI hebt. Das ist, die drei Sätze da oder der eine Satz da auf dieser Kotztüte landet, das sind safe 30 Personen, das kostet Unsummen an Geld und da sind locker 30 Leute beschäftigt mit.
Aber guck mal, ist aufgefallen auf jeden Fall.
Fand ich sehr toll. Marketingmaßnahme 10 von 10, also ich meine, jetzt weiß ich Bescheid.
Genau, dann hatte ich noch so ein schönes Ding, das Pasta-Pesto-Parmesan-Verhältnis. Mhm. Ich habe gemerkt, es geht nie auf. Es ist immer nervig, es bleibt immer irgendwas davon übrig. Du kannst nie so richtig eine Portion reicht dann irgendwie, also es bleibt immer irgendwas übrig.
Aber geil ist ja, wenn du am Ende noch ein bisschen Pesto und nur Parmesan übrig hast. Weil das zusammen ist natürlich auch geil.
Es ist auch geil, aber manchmal ist dann so, hast du noch so eine Vierteltüte vom Parmesan übrig, noch so ein Löffel Pesto und damit machst du einfach nichts. Dann musst du aber ein neues Glas holen. Und dann hast du wieder zu viel da drin, was aber nicht wie eine ganze Portion. Also es geht nicht auf.
War das
nur
dein großes Problem im Urlaub eigentlich? Was hast du im Urlaub echt gemacht? Okay. Och,
entspannt.
Ja, und das war dein größtes Problem?
Nee, das ist auch zu Hause, weil davon ernährt man sich natürlich hauptsächlich. So, das geht natürlich schnell. Genau, dann hatte ich noch das Thema kurz beim Kofferpacken. Ich bin eigentlich immer so ein Typ, so eine Woche Kofferpacken ist mittlerweile irgendwie okay, pack irgendwie 4 schwarze und irgendwie 2 weiße Shirts rein. Man kann zur Not noch irgendwie dort waschen. Gefühlt eine lange Hose, eine kurze Hose und fertig. Also gerade wenn ich für Produktion unterwegs bin, sehr spartanisch dann eher.
Muss schnell
jetzt
gehen.
Genau, muss schnell gehen, nicht großartig denken und ne, so. Weniger ist dann mehr manchmal. Ja, eine Kofferpackformel. Pack quasi alles voll und halbierst, dann reicht das. Und alles rollen, dann passt mehr rein. Und es ist knitterfrei.
Ja, danke für den Lifehack, stylische Lifehacks heute.
Genau. Und dann
hast du noch einen Lifehack?
Dann habe ich noch einen Lifehack. Und zwar, oder einer der unnötigsten Käufe beim Einkaufen. Ich war ja gerade noch kurz vor diesem Podcast schnell einkaufen.
Ja, genau, man muss das eigentlich mal erwähnen. Also wir haben hier, bevor dem Podcast, wir wollten eigentlich seit einer Stunde aufnehmen, haben aber irgendwie Abschweife gezogen durchs Leben und quasi so die Vorsitzung der Therapiesitzung hier gemacht. Und davor hatten wir uns eigentlich um 12 Uhr verabredet zum Aufnehmen.
Jetzt und ist um 13:20 Uhr bei uns hier.
Genau, und der werte Herr Stübel stand zu dem Zeitpunkt noch im Supermarkt an der Kasse mit Mägelchen und hat sich noch schön hier eingedeckt.
So. Und da ist mir nämlich was aufgefallen, auch nicht wirklich wichtig, aber es ist irgendwie komisch, weil das Thema Bananen. So.
Klar. Ist gerade Erdbeersaison, ne? Aber kauf
ja,
Bananen.
Ja, habe ich auch gekauft, fand ich total toll, dass Erdbeersaison losgeht. Man muss ja auch mit schönen Dingen hier mal loslegen. Aber Bananen ist ein Phänomen, genauso, weil man kauft, manchmal, also in der Regel sind so 5 Bananen. Davon sind die ersten 2 gut, die man kauft.
So vergammelt.
Und die anderen 3, die liegen bei mir immer in der Küche rum. Ja. Und irgendwann denke ich, ah ja, die mixe halt irgendwie nochmal einen Quark oder irgendwas rein. Dafür ist
aber
noch
du kaufst doch nie einfach nur 2, sondern du kaufst immer das große Ding.
Du kaufst immer das 5er-Set. Immer das 5er-Set. 2 isst man davon. Die anderen 3, die sagt man, die werden noch irgendwo verarbeitet. Nee. Aber sie werden nicht verarbeitet. Vielleicht noch eine, dann bleiben noch 2 übrig. Aber es ist wirklich so ein Phänomen. Ich habe mir jetzt auf die Kappe geschrieben, ich kaufe nur noch 2 oder 3 Bananen. Ich reiße mir da so ein Ding ab, weil man isst irgendwie nie mehr. So, das waren so meine Beobachtungen in den letzten Tagen.
Nice.
Ja.
Ja, das nochmal hier, das sind mal Learnings und Lifehacks, die ich hoffentlich auch unsere Hörer weiterbringen, ja? Weil wir wollen das ja, das, was wir lernen im Leben, wollen wir einfach weitergehen.
Ja, ich find das schön. Ich finde es super.
Ich freu mich, wenn du Spaß an Bananen hast und wenn dich das beschäftigt.
Ja, ja.
Ja, aber sag mal, Urlaub, ne? Mhm. Wir reden ja immer viel übers Arbeiten hier, aber wie war Urlaub? War gut?
Urlaub, ja, das war ja der erste Urlaub seit ein paar Jahren, muss ich zugeben. Ja, war auch nur eine Woche, aber es tat ganz gut und Wetter hat nicht ganz so mitgespielt. Wir waren, ich war hier unten in Bari dann, Süditalien. Und aber war einfach schön. Das war irgendwie so ein bisschen den Tag hineinleben, ein bisschen Daydrinking, da mal ein Eis schnabulieren.
Wie sagt der Typ in diesem Meme immer so, was bedeutet Glück für sie? Und dann so, naja, keine Termine, leicht einsitzen, fertig.
So genau, so in der Richtung war es auch. Und die Woche habe ich echt mit Alpha verteidigt, dass da nichts reinrutscht und tat halt gut mal was so, ne?
Kannst du aber dann in der einen Woche dann entspannen? Also, oder bist du dann so eigentlich gehetzt, weil ich muss jetzt Urlaub machen und eigentlich auch gehetzt, weil um die Woche frei zu bekommen, musst du ja auch irgendwie davor alles wegarbeiten und alles irgendwie hinkriegen. Dann bist du eigentlich schon deswegen urlaubsreif. Bist gehetzt, weil jetzt muss ich ja entspannen, oder hast du dann sagen können, ach, mir alles egal, ich liege jetzt hier und gut ist?
Nö, also ich davor natürlich alles so ein bisschen versucht wegzuarbeiten, wo nochmal irgendwie Picobello zu machen, weil es ja schön, wenn man nach Hause kommt, ist sauber. Aber jetzt die Woche, da hatte ich jetzt echt keinen Stress groß. Man hat halt ein bisschen nebenher geschaut. Man hat dann mal wieder ein bisschen Ruhe, um sich da alles irgendwie so anzuschauen. Keine Ahnung, sei es mal Insta, mal ein bisschen Bilder durchblättern, was hat man eigentlich irgendwie wieder gemacht und so ein bisschen wieder eine Langeweile zu provozieren, um dann mal wieder den Kopf so ein bisschen auf Null zu setzen. Wobei eine Woche, ehrlich gesagt, nicht so wirklich ausreicht, fand ich jetzt.
Ging das genauso in Portugal?
Ja.
Weil das war alles geil, alles cool. Und das Ding ist, du bist ja auch dann da und willst ein bisschen was sehen.
Ja, genau.
Also machst du da jetzt, und darum geht es bei mir auch jetzt wieder am Sonntag für eine Woche nach Mallorca irgendwie mit, aber gezielt den Plan zu sagen, okay, das ist ein Bauernhof am Arsch der Welt, da sitze ich mich hin, da hat es einen Pool, da lese ich ein Buch, und dann lese ich noch ein Buch und dann mache ich nichts. Und wenn mir um 13.25 Uhr einfällt, ich trinke jetzt hier ein Glas Wein,
so what? Dann trinkst du ein Glas Wein.
So. Und wenn das zweite schmeckt, ey.
Dann schmeckt der zweite.
So, weil
schmeckt
weil,
schon wieder, Freunde.
Ja, weil ich meine, wenn man das immer vergleicht, also das Selbstständigkeit ist ja alles geil und schön und so, aber jeder andere Mensch, der arbeitet, hat seine 30 Urlaubstage und dann ist man im Sommer 2 Wochen weg. So. Ja. Und irgendwie ist bei uns immer irgendwas. Es ist immer irgendwas und immer kannst du da noch was machen und hier noch was machen. Und irgendwie muss man, glaube ich, auch mal so dieses Energielevel auftanken. Das, und auch dieses einfach mal das, die Arbeit Arbeit sein lassen, weil irgendwann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Irgendwann bist du die ganze Zeit nur noch am Rödeln machen und tun. Und wenn du dir das nicht gönnst, ne, und man will ja auch einfach mal so Zeit woanders verbringen und bummeln und
genau.
so in den Tag reinleben. Ist ja auch schön.
Ja, vor allen Dingen, was ich auch ganz geil fand, das Wetter hat jetzt nicht ganz so mitgespielt. Aber man konnte halt ein bisschen rumschauen, weil ich war ja schon mal da unten, jetzt letztes Jahr. Das war ja mein erster Fototrip da unten. Und es war halt ganz geil, weil man dann halt auch schauen konnte, okay, was gibt's denn da noch da unten und welche Ecken. Vielleicht auch für spätere Shootings nochmal da runter zu fliegen, weil ist man ja in anderthalb Stunden, war ganz cool. Also solche Geschichten dann, man kann so ein bisschen rechts und links schauen, ohne jetzt einen Hintergedanken zu haben, oh scheiße, ich muss da jetzt irgendwas machen. Also so ein bisschen, ich sag mal, auch Location-Scouting-mäßig da ein bisschen offener durchzugehen. Und das fand ich auch ganz geil. Also hat natürlich wieder einen Arbeitshintergrund dann auch, aber fand ich ganz cool. Also hat mir Spaß gemacht, war schön. Ja, jetzt geht's aber auch hier wieder los. Ne?
So.
Genau. Ja, Filippo, wie ist es sonst?
Ich saß hier in diesem wunderschönen Wetter, was wir hier haben, in den Gummistiefeln mit der Regenjacke und ja, nee, sag ich mal, in der Heimat hast du nichts verpasst, ne? Es ist halt gefühlt, ist halt immer noch so Arbeiten am Bildschirm das große Thema, was ja auch Teil des Ganzen ist, was vielleicht nicht immer so unser Lieblingspart ist, die ganze Nachbereitung, irgendwelche Korrespondenzen führen, E-Mails hin und her schreiben und ja, auch Projekte koordinieren, das will alles gemacht werden und das ist natürlich der Spaß, oder die Arbeit, die einem weniger Spaß macht. Und das ist jetzt so bei mir eigentlich das große Thema gewesen. Ich habe, ja, ist so ein bisschen ganz normales Arbeiten, ne? Also es ist jetzt nicht aufregend besonders. Dafür, das Schöne an dem wiederum ist, weil, ich meine, man hat eigentlich dann nicht so den Stress, weil die Leute arbeiten ja auch nur irgendwie, mit dem man korrespondiert tagsüber. Das heißt, man muss da irgendwie nichts nachts fertig machen, sonst was. Und dann hast du halt auch Feierabend, weil nach 17.30 Uhr telefoniert mit dir keiner mehr. Und dann kannst du halt auch sagen, ja, nett, ich gehe jetzt in die Eisdiele, gehe Fahrrad fahren oder ich würde ja sagen, leg mich in die Sonne, aber
warum gibst du deine Post nicht ab und machst in der Zeit Dinge, die dir mehr Spaß machen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also ist es dann rein finanziell, dass man sagt so, boah, ist viel zu teuer oder die Jobs, die geben das manchmal nicht her? Oder, oh, scheiße, ich finde keinen, der mir das ordentlich bearbeitet oder, ich telefoniere mit den Kunden und muss es dann, also die Kette ist länger oder?
Ja, ich glaub, das ist, die Antwort liegt zwischen all dem, was du gesagt hast, weil, also abgeben geht sicherlich, gibst aber halt auch Verantwortung ab und im Zweifelsfall, du kannst ja nicht 100% abgeben, sondern wenn du mit deinem Namen für das Endergebnis stehst, dann kannst du ja sagen, okay, ich gebe halt 50% der Post ab, aber am Ende musst du trotzdem drüber schauen und Korrekturen machen und so. Und ich habe vor allem gerade super viele so kleine Formate, also nicht so, sag ich mal, einen großen Werbefilm, wo man sagt, okay, da steckt super viel Arbeit drin, sondern lauter kleine Sachen. Die gehen per se schnell, aber man hat dann immer zwischendurch Abstimmungsschleifen und Korrekturschleifen, die man wiederum dann auch wieder selber machen muss, weil bis ich die Korrekturen dann jemandem erklärt habe und der das dann macht und so, ist der Prozess dann auch zu langsam. Aber ja, theoretisch wäre das schon möglich, aber anders als wie du sagst, es gibt natürlich auch Teil des Einkommens ab. Hast zwar dann auch mehr Zeit, um andere Dinge zu machen, aber das müsste man ja dann, also das summiert sich dann ja auch wieder, dann müsste man quasi neue Projekte an Land ziehen und die macht man dann und dann müsste man ja noch mehr Postproduktion machen. Also ist das auch so ein Teufelskreis.
Ab wann würdest du es dann abgeben? Ich stichel gerade einfach mal ein bisschen. Ja, weißt du, man muss ja mal ein bisschen hier ein bisschen inhaltlich mal besser werden.
Ich würde es abgeben, vor allem, also ich meine, wir sind ja beides Generalisten. Also ich meine, wir fotografieren, filmen, wir machen die Bearbeitung, wir machen die Buchhaltung so. Und ich würde es dann abgeben, wenn ich merke, das sind Projekte, da komme ich an meine Grenzen. Also gerade sowas, was Color Grading angeht und so. Da gibt es Leute, die machen das hauptberuflich und die können das dann um Welten besser, als ich das jemals können werde. Allein schon, weil die einfach den ganzen Tag dafür Zeit haben und sich das irgendwie anschauen können. So, und da, da sehe ich auf jeden Fall, dass das wird irgendwann kommen. Aber das ist halt auch die Frage, ob sich das Projekt rentiert. Aber ich denke schon darüber nach, irgendwie so. und sei es mal werkstudentenmäßig jemanden einzustellen. Also
bewerbt euch bei Philipp
Schwarz. Ja, genau, einfach jobs at philippschwarz.eu. Genau. Nee, bitte nicht. Im Prinzip, ja, wäre das schon die Zukunftsmusik, zu sagen, okay, so mal anzufangen, aber andererseits, du machst deine Bearbeitung ja auch selber. Also, ich meine, die Frage ist halt auch, ab wann gibst du halt Kontrolle ab? Wie viel Kontrolle willst du abgeben? Und das Ding ist auch das, wenn du es abgibst, an jemanden abgibst, so dass es wirklich solide, zuverlässig funktioniert, in einer super Qualität, dann hat das logischerweise seinen Preis, der dann auch fair ist, keine Frage, aber das musst du halt dann mit einkalkulieren. Hm. Und dann ist halt die Frage, ist, sagen wir mal, die 2 Tage Postproduktion, die ich selber dran sitze, steht das in dem Verhältnis zu, ich gebe es ab und habe dafür dann mehr Zeit oder so.
Ja.
Und aktuell ist das Verhältnis noch so, dass ich die Zeit habe, die Postproduktion zu machen, auch wenn es mir, es macht zu
weniger
70
Spaß.
Ja, es macht ja oft auch Spaß, so ist es ja nicht, aber es macht auch nicht immer Spaß.
Hm.
Weil es halt einfach auch Fleißarbeit ist manchmal und so, und das, es muss halt im Verhältnis stehen. So.
So.
Ja, aber das ist halt so, was passiert, wenn man nicht in Urlaub geht oder im Urlaub war. Und darum gehe ich ja wieder in Urlaub. So. Habe ich wieder was zu erzählen.
Ne? Ständig im Urlaub dafür.
Ja, muss man. Aber im Zweifelsfall ist ja auch so, man nimmt die Arbeit mit in Urlaub. Also ich werde wahrscheinlich was mitnehmen müssen.
Ja.
Und dann sitze halt auch einen Tag irgendwie auf Mallorca und muss
aber
halt
lieber arbeiten. Aber lieber dort als hier. Das ist doch auch nett, mein kleiner.
Ja,
ist
wobei ja
trotzdem
ich bin
kleiner Tapetenwechsel.
Ja, aber ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil du nimmst es dann auch gedanklich mit. Also du hast ja dann die Gedanken an die Arbeit trotzdem dabei. Und ich fände das eigentlich mal ganz attraktiv zu sagen, ich lasse meinen Rechner zu Hause und ich schaue einfach eine Woche lang nicht in meine Mails. Und ich habe neulich, war ich 2 Tage auf Produktion und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so eine Abwesenheitsnotiz. Ich hasse sie ja, aber ich habe das eingestellt. Einfach, dann, um Leuten so ein bisschen zu zeigen, so hey, ich bin gerade on Tour und ich kann nicht quasi innerhalb von 10 Minuten antworten, sondern ich melde mich, wenn ich dazukomme, so.
Ja.
A, waren Leute, denen ich dann geschrieben habe, mega begeistert, dass ich mich trotzdem gemeldet habe. Und B, du hast keinen Stress mehr, weil du sagst, so, hey Leute, ich bin 2 Tage weg, dann war Wochenende, ich melde mich am Montag wieder. Und fand ich schon sehr charmant. Hat so ein bisschen, so ein bisschen Druck rausgenommen, was ich ganz, ganz nice fand eigentlich.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber drüber nachgedacht.
Ja, hat mir auch jemand wärmstens ans Herz gelegt, die liebe Katrin. Und ich dachte, ich befolge den Rat mal und sie hat dir recht.
Ja. Nee, ist doch schön.
Also keine falsche Scheu, mach's einfach.
Ja,
einfach mal eine Woche, bin raus, tschüss.
So. Ich glaube, du kriegst das nur Abwesenheitsnotizen. Meld mich irgendwann wieder nächste Woche.
Bin wieder im Urlaub. Tschüss.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Ja, schön.
So. Ja, jetzt haben wir die Befindlichkeiten geklärt.
Genau.
Jetzt wäre die Frage, jetzt müssen wir noch was mit Hand und Fuß besprechen.
Genau.
Da haben wir uns was vorgenommen.
Genau, im letzten Podcast hatte ich mal ein bisschen angeteasert mit meinem letzten Trip. Fototrip nach Lanzarote. Da hatten wir gesagt,
wollten immer nur weg, immer in der Sonne, irgendwo war das Urlaub.
Ja, schön, wenn mal die Sonne überall scheinen würde, aber egal, wo ich hinfliege, es scheint nie die Sonne. Aber ich habe auch da mal eine Weltkarte angeschaut. Gefühlt ist entweder überall Regen oder irgendwie in Indien oder wo war das? Bagdad oder sowas. Da waren irgendwie 40 Grad oder 45 Grad. Und ich dachte, ja, okay, gut.
Also, ich weiß nicht, Bagdad ist jetzt auch nicht so place to be, glaube ich.
Nee, da wollte ich jetzt auch keinen Strandurlaub gerade machen. Aber ist mir auch eh zu heiß. Es ist eh viel zu heiß, man kann da nichts machen. So bleibt der Kopf schön kühl. Da ist eh besser. Aber ja.
Warst du auf Lanzarote?
Ich war auf jeden Fall auf Lanzarote. Das ist schon wieder, auch wieder 4 Wochen her. 6 Wochen her. Genau. Wir fangen einfach an, oder?
Ja, hau mal raus.
Okay.
Was hast du da gemacht? Wie kam das?
Richtig schöner Übergang hier. Schön sauber.
Haben wir nicht.
Jetzt muss ich kurz wieder an diesen Italien-Trip letztes Jahr anknüpfen. War ja total toll und alles klasse. Und ich hatte mit dem Marcel Böhr, ein befreundeter Fotograf von mir, mit dem hatte ich telefoniert und sagte, hey, lass doch sowas nochmal machen, weil total schön und kann viele freie Arbeiten und so organisieren. So, haben wir uns da hingesetzt. Ich glaube, die Planung hat sich über 3 Monate gezogen.
Klassiker.
Ja, genau. Es war erstmal die Frage, okay, wohin geht's, wann geht's wohin und welche Models nimmt man mit und wie finanziert man das Ganze überhaupt, ne? Das sind alles so Fragen. Angefangen hatten wir, okay, lass mal Richtung irgendwie Malle, Ibiza, irgendwas, was im Radius 2 Stunden Flug ist, wo häufiger Flieger hingehen, weil es ist halt einfach dann der günstigere Flug. So, das war erstmal der Grundgedanke. Dann hatten wir bei Airbnb und Ferien irgendwelche Wohnungen angeschaut und so. Und haben dann gemerkt, okay, erstmal das Wetter wann waren wir denn?
Im
April. Das war dann irgendwie alles nicht so prickelnd. Da stand irgendwie 15 bis 22 Grad oder so. Und dachte mir, boah, Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter gut ist, ist eher gering. Dann lass uns doch mal irgendwie so auf Süditalien und so, hatten wir auch geschaut, ne? Aber da war teilweise, war es noch die falsche Jahreszeit, dann war der Pool noch nicht offen, weil halt noch zu kalt und. Also wir suchen generell immer nach Häusern, die ein bisschen größer sind, damit wir da im besten Fall um das Haus herum schon sehr viel produzieren können, damit man halt auch vor Ort nicht so viel Zeit verliert und auch entspannter arbeiten kann, ne? Naja, auf jeden Fall hat man dann gesagt, okay, Kanaren ist halt die Wahrscheinlichkeit, gutes Wetter zu haben, höher. Und es hat sich dann auch ganz gut getroffen, weil Marcel hatte einen Kunde auf Lanzarote, die dann sich auch schon engagiert hatte mit, hier habt ihr Locations und so weiter und da ist total toll und hier ist total toll.
Alles auf dem Silbertablett.
Genau, alles auf dem Silbertablett, so mehr oder weniger. Schön. Dann haben wir halt geschaut, Lanzarote, Airbnb und Flüge und so. Also Unterkünfte auf den Kanaren zu finden, ist ehrlich gesagt echt nicht leicht, weil der Stil einfach häufig nicht dem entspricht, was wir halt gesucht haben.
Ihr habt das aber dann nie nur gesucht, quasi als reine Unterkunft, sondern eben eigentlich quasi die Shooting-Location direkt auch mit drin, um das quasi mitnutzen zu können.
Ja, genau, weil einfach, wenn du die Insel oder den Ort nicht kennst, dann kannst du halt, also du kannst halt vor Ort einfach schon ziemlich viel machen, wenn die Location schon stimmt. Das spart dir einfach Unmengen an Zeit. Es ist unkomplizierter. Du kannst einfach schon mal loslegen. Du kannst auch, wenn man nur ein paar Sonnenstunden sind, einfach die besser nutzen, als wenn du jetzt irgendwo eine Stunde hinfährst oder so. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, wenn du, wie gesagt, die Insel nicht kennst, dann kannst du dich nur auf Google verlassen oder halt durch irgendwelche anderen Leute, die mir mal gesagt haben, oh, ist super dort und dort. Aber,
und das ist auch immer gefährlich, weil manchmal, also es gibt super geile Tipps, hatte ich auch für Portugal mega geile Tipps von Leuten bekommen, aber manchmal geben dir Leute Tipps, wo du denkst so, ich kenne deinen Geschmack, nee, lass mal.
Ja, es die Vorstellung oder die Voraus, also die gewünschten, die erstmal das Ergebnis, was du dir vorstellst, muss ja quasi mit dieser Location übereinstimmen. Und den Tipp, den du halt bekommen hast oder was Google halt zeigt, ist häufig dann auch nicht das, was du dir halt vorgestellt hast. Oder da wurde irgendwas in der Zeit irgendwie hingebaut. Oder. Naja, egal. Auf jeden Fall, Location hatten wir dann irgendwie, ich glaube, eine Woche vor Tripbeginn gefunden. Mhm. Das war irgendwie so ein Glücksding. Das Hauptproblem war der Flug. Der war so sauteuer. Ich glaube, 700-800 Euro habe ich gezahlt für den Flug von Stuttgart aus, wo ich dachte so, boah, es ist halt echt ein Brett. Irgendwie letztes Jahr Italien irgendwie 200 Euro hin und zurück mit Gepäck.
Also ich zahle jetzt ja nach Mallorca 39,90.
So. War halt super doof, weil natürlich die Models hatten ja auch hohe Kosten durch den Flug. Das heißt, Marcel und ich,
muss reinkommen, ne?
Das muss irgendwie reinkommen, weil dem verstehe ich halt auch. Die sagen halt auch, hey, wir können halt nicht irgendwie 1.000 Euro on top legen für Unterkunft und Flug und Essen und allem, was dazugehört und Auto. Das heißt, wir haben uns darum gekümmert, dass wir Kunden rankriegen, um halt diese Kosten so gering wie möglich zu halten und dass halt jeder da irgendwie im besten Fall im Plus rauskommt, aber auf Null wäre auch in Ordnung. So, das war die Voraussetzung, ne? Und da hatten wir halt viele Kunden kalt akquiriert. Wir hatten 1-2 Kunden hatten wir schon fix, aber das hätte halt noch nicht ganz gereicht. Und wir haben dann auch geschaut, dass jedes Model, also wir hatten 3 Models dabei, dass jeder natürlich einen ähnlichen Anteil nachher bekommt. Was aber hieß, bei 3 Models, jeder 2 Jobs, das heißt
da musst du richtig ackern, da musst du auch richtig Akquise machen.
Genau, das heißt, wir brauchen mindestens 6 Partner dafür, damit das funktioniert. Und ja, hatten dann halt wie blöd rumgeschaut und telefoniert und gemacht und getan. Letztendlich hatten wir, glaube ich, 10 oder 12 Kooperationspartner in einer Woche, was halt super heftig war. So.
Ich wollte gerade sagen, ne, also ist dafür, dass man sagt, oh ja, nett nach Lanzarote, so eine Woche da ein bisschen chillen, schönes genau. Häuschen, dies, das.
Genau.
Ist das ganz schön viel Arbeit.
Es ist ganz schön viel Arbeit gewesen und ja, vielleicht noch kurz, wie haben wir akquiriert? Also zum einen haben wir
Oh, guck mal, da können wir gleich wieder hier Kommentarpflicht erfüllen, weil das ist, wir kriegen ja immer wieder Fragen und Input per Mail, per Instagram und wie auch immer. Und das ist ja so eine Frage, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat, glaube ich, der liebe Julius uns geschrieben, so wie macht man Akquise, wie kommt man so zu den Kunden? Und da können wir einen Haken dran setzen, können wir sagen.
So,
Hendrik.
Ja, hau raus. Also viele Wege führen nach Rom, ne? Gibt es ja so den netten Spruch. In dem Fall war es wirklich so, einmal das bestehende Netzwerk echt so zu aktivieren, dass man sagt, hey, Kunde XY, das und das haben wir vor, habt ihr da irgendwie Bock, euch zu beteiligen? Habt ihr teilweise noch nie gemacht, aber der eine oder andere sagte, hey, ja, warum denn nicht, probieren wir aus. Ne? Mhm. Das andere ist, wirklich einfach über Insta habe ich viele dann angeschrieben und einfach irgendwie eine PDF hinten dran gehängt mit irgendeinem Moodboard oder teilweise wirklich einfach nur unsere Vorstellung, weil teilweise hatten wir bis dahin ja noch nicht mal alle Models safe. Mhm. Wir hatten noch keine Unterkunft und letztendlich war Lanzarote auch noch nicht sicher. Das heißt, ich habe denen erstmal nur die Grundidee erklärt oder ne? Und ob die generell dann Interesse hätten und sobald ich mehr habe, würde ich dann alles zuschicken, ne? Und wenn es konkreter wird. Genau, und die eine Hälfte hat gar nicht geantwortet. Dann gab es irgendwie 1, 2, die sagen danke, nö. Und dann gab es aber noch ein paar, ja, hätten wir Interesse. Und das hat sich dann immer so ein bisschen wie so ein Trichter rausfiltriert.
Was sagst du so, was die Quote, also von wie viel Prozent musst du anschreiben, um, sag ich mal, dahin zu kommen, wo du nachher gelandet bist?
Ich habe jetzt kein Buch geführt darüber, aber ich würde jetzt sagen, ich habe vielleicht 12 oder doch so um die 12 Kunden oder potenzielle Kunden angeschrieben. Und davon waren es nachher 5 oder 6.
Also gut, also 50-50, also 50% Quote ist. Man sagt ja immer so, Kaltakquise, da bist du ja, ist generell super schwierig.
Ja.
Und aber 50% ist ja schon eine echt sportliche Quote. Also damit hast du ja
War super. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Instrument, um Kunden zu akquirieren und nicht um Geld damit zu verdienen, riesig. Ich hatte einen Kunde zum Beispiel, der hat dann halt irgendwelche Sachen zugeschickt und das war's. Hm. Von den Sachen hatte ich aber nichts, das war für eine Yoga-Brand. Die hatten wir dann geshootet, das Model hat dann die Sachen bekommen. Ich hatte halt im Endeffekt die Arbeit und habe gehofft im Endeffekt, ob die Kunden dann nochmal kommen, ob es ihnen gefällt. Einfach so, hey, guck mal, so könnte es aussehen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten okay, wollen.
Also ist es auch teilweise Marketing-Investment?
Es ist Marketing-Investment, genau. Und manche andere, die sagen, ja, wir haben nicht so viel Budget. Und dann hat man halt für dieses Budget halt dann was gemacht. Da geht es dann mal wirklich nicht um Tausende, sondern geht es um Hunderte. Und die teilst dann aber mit dem Model dann irgendwie. Dann kriegst du da mal irgendwie noch 300 Euro, hier noch irgendwie 300 Euro oder so. Aber es ist ein Instrument. Umkehrschluss ist es ja so, dass eine freie Arbeit im Endeffekt dann irgendwo doch bezahlt wird und du legst nicht drauf, sondern du kannst, ich sag mal, zu einer Nullnummer deine Arbeit zeigen.
Und von den sag ich mal, von dem, was ihr jetzt da geshootet habt und von den Vorgaben und allem, wie viel war so komplett freie Schnauze, mache ich, wie ich will und wie viel, weil die Kunden, kann ich mir schon vorstellen, die da mitmachen, die sagen dann auch, ja, okay, coole Location, coole Models, danke fürs Organisieren, aber wir haben da so unsere Guidelines, wir hätten gerne die und die Bildsprache, also wie frei warst du da und wie konntest du da dir das so gestalten, wie du wolltest?
Ja, ich habe bei allen von einem Kunden habe ich ein Moodboard bekommen, so in die Richtung wäre ganz cool. So. Mhm. Der Rest war alles komplett frei. Ja, geil. Es gab nur so kleine Eckpfeiler, sowas wie hier, also einen Beauty-Kunden hatte ich da oder Kosmetik-Kunden, die sagten dann, ja, die Struktur hätten wir ganz gerne, dass man die erkennt. Man soll das Produkt halt sehen und that's it. So, das war die Vorgabe. Und es gab aber keine Vorgabe, ja, so und so hat es auszusehen, sondern es ist wie eine freie Arbeit, nur eben produktbezogen.
Das ja, heißt, das ist ja echt stark. Also das heißt ja eigentlich so, was man ja sonst eigentlich fast selten hat.
Genau. Und das war super cool, muss ich echt sagen, weil du kannst natürlich dann Dinge machen, wofür du sonst keinen Raum hast. Dafür kostet es natürlich den Kunden auch irgendwo weniger im Verhältnis, als wenn die mir jetzt alles vorgeben, so und so habe ich es zu machen, weil dann muss ich dafür kalkulieren. Und so konnte ich quasi einfach mal loslegen und machen. Und die Kunden, die haben vielleicht auch eine neue Richtung bekommen. Im besten Falle gefällt es denen, wie ich arbeite und genau der Stil, wie ich arbeite, und buchen mich dann genau für meinen Stil. So, das ist quasi so das, wofür man es macht.
Ja.
Genau. Das war so die Arbeitsnummer.
Und da warst du jetzt eine Woche, bis mit einem Ergebnis rausgekommen hast, viel fotografiert und sagst du so summa summarum, Erfolg, mega geil, oder sagst du, war too much?
Also die Grundidee halt von so einem Trip ist ja eigentlich, dass ich sage, ich mache eine freie Arbeit oder mache ein paar freie Arbeiten. Man hat eine schöne Zeit zusammen, es entstehen schöne Bilder, man kommt mit Haufen neuen Bildern zurück und kann damit im besten Fall auch akquirieren. So. Oder halt einfach seine Leistung zeigen. Dadurch, dass wir aber so viele Jobs hatten jetzt, blieb dafür halt kaum Platz für eben freie Geschichten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du hast doch hier mit den ganzen Kunden freie Sachen gemacht und so, und das war doch bezahlt, ist doch super cool, reicht doch. Ja, schon, aber man arbeitet dann da doch nochmal, wenn man für sich freie Arbeiten macht, das, was einem dann Spaß macht, ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Oder man hat vielleicht auch noch selber irgendwelche Looks mitgenommen, wo man sagt, die und die Richtung würde ich ganz gerne auch mal shooten. Um vielleicht auch Kunden in diese Richtung dann zu bekommen. Keine Ahnung, sei es irgendwie, da hat dann ein Model halt einen Mantel mitgenommen, ob man mit dem dann, dass man sagt, okay, man macht mit einem Mantel irgendwie mal was Cooles oder so, dafür hatte ich jetzt keinen Kunden. Ne? Und um sowas dann eben mehr zu machen oder einfach so ein bisschen Lifestyle-Content vielleicht auch zu produzieren, einfach nur für Insta oder sonst was. Dafür blieb einfach wenig Zeit und wir hatten noch das Problem, dass das Wetter hat auch nicht so richtig mitgespielt. Es hat teilweise geregnet ohne Ende, dann
das ist halt ärgerlich, ne? Fliegst extra, ja, alles organisiert, fliegst extra dahin, ja, denkst du so, geil, bin ich da, flatsch, nass.
Ja, genau. Also es war, teilweise hat es geregnet, die Location, die war zwar cool, aber die hätte eigentlich Sonne gebraucht, um halt ordentlich Bilder zu schießen. Es war nicht alles perfekt.
Heißt aber so, ja, sag ich mal, eines der großen Learnings ist eigentlich, wenn du sowas machst, so ein bisschen weniger den Stress rausnehmen und so ein bisschen mehr Luft einplanen, dass dir so Sachen wie Wetter und Co. schief gehen können, dass du sagen kannst, ach, jetzt regnet es heute halt, dann sitze ich hier und lese ein Buch,
ja,
und dann mache ich halt morgen weiter.
Ja, genau. Also ich glaube, ich würde auch auf jeden Fall weniger Kooperationen mitnehmen oder halt, dass man sagt, okay, eine große und that's it. Also wirklich sowas nicht zu machen, um Kohle zu verdienen jetzt, sondern eher so halt, also für mich halt, denke ich, dass ich da lieber einfach diese Reiseerfahrung mitnehme, mit den Models da connecte, da man eine schöne Zeit hat, Schönes zu produzieren, wovon jeder was hat, und dass dann nicht jeder nach Hause kommt und dann komplett eigentlich durch ist, weil man jeden Tag irgendwie um 6 Uhr aufsteht und da in der Kälte irgendwie mit einem Bikini steht oder so ständig, weil wir haben noch irgendwie 8 Looks durchzuballern oder 10 Looks, das ist halt einfach heftig.
Gänsehaut zu retuschieren ist auch echt ärgerlich.
Ja, vergiss es. Also es ist wirklich es ist nicht ganz zu unterschätzen. Auch die Modelsuche ist auch so ein Thema.
Wir hatten, by the way, ja. Erzähl mal, wie hast du das gemacht?
Das war zum einen auch wieder über persönliche Kontakte. Marcel kannte da die zwei Mädels, die dann letztendlich mitgekommen sind. Den Noah hatten wir dann auch dabei. Das war als männliches Model. Den kannten wir dann aus Italien dann auch noch. Das hat dann auch noch funktioniert. Wir hatten aber zig Models auch angeschrieben nachher. Also davor dann auch natürlich. Und dann hat es aber da nicht gepasst. Und hat jemand da eine Option drin, dann doch wieder woanders. Also es ist schwierig, alle zusammenzukriegen. Viele hatten wir über Insta wirklich akquiriert, dem man dann irgendwie folgt und sagt, ah, die und die Person könnte ganz cool zu dem und dem Stil passen oder zu der und der Brand dann, die man irgendwie akquiriert hatte. Über Agentur oder von Agenturen hatte ich noch ein paar Models rausgesucht davor. Die hatte ich aber auch direkt über Insta teilweise angeschrieben dann.
Das ist ja dreist.
Ja, genau. Ja, weil man muss ja dann auch, ich finde, der erste Kontakt über eine Agentur zu einem Model bei so einer Geschichte nicht so prickelnd, weil man dann doch eine Woche zusammen verbringt. So.
Ja.
Und ja.
Ja, ich fand das jetzt, wir haben jetzt ja viel darum geredet, so das Organisatorische, das Administrative außenrum und die Vorbereitung. Und jetzt es muss ja noch ein bisschen was rausrücken über die Fotografie, über die Ergebnisse, über die Bilder, über, also ich weiß ja, dass da darfst du jetzt nicht alles ausplaudern, was du da gemacht hast. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema bei Arbeiten für Kunden.
Mhm.
Aber du hast ja vorweg so mit so alter Technik was gemacht. Und damit könnten wir so ein kleines, ja. Wir haben jetzt hier noch so, Timer sagt halbe Stunde, können wir noch ein Fass aufmachen.
Ja,
das ist super. Was glaube ich auch nachgefragt wurde bisher. Und das, wenn wir heute schon serviceorientiert sind, dann.
Genau, machen wir es richtig.
Ja, ja, sag mal, erzähl mal über Zimmer.
Ja, es geht um die wunderbare Fotografie mit Film, Analogfotografie. Ich bin ja, also mir macht das unheimlich Spaß. Ich mache das jetzt seit einem Jahr und ich hatte da eine Kleinbildkamera dabei, meine Nikon F3, um so Technik-Talk kurz hier rauszuschmeißen, mit einem 50 mm und einem 100er oder 105, egal, und hatte meine Mittelformat, hatte ich genauso noch dabei. So. Eine Mamiya 645, so, falls das jemand interessiert.
Ja, nee, das muss schon sein. Das muss, ja, klar.
Mamiya 645 Pro, so.
So.
Auf jeden Fall, ich habe bei diesen Trips, macht es natürlich unheimlich Spaß, auch so analog zu fotografieren, weil da schaut einem keiner über die Schulter und sagt, ja, hier, da müssen wir dann noch da das machen, das machen, das machen, sondern du machst halt das, worauf du Lust hast, so. Und du kannst dir da die Zeit nehmen im besten Fall und dieser Prozess macht ja auch super viel Spaß mit dem, du ziehst ein Bild auf, dann oder legst die Rolle ein, ziehst den rein, du spannst die Kamera, dann lässt du dir ein bisschen Zeit für das richtige Bild, du hältst da nicht einfach drauf und sagst, irgendwas von den 10 Bildern wird schon dabei sein.
Ja.
Genau, sondern du bist einfach ein bisschen limitierter, du arbeitest ein bisschen langsamer oder entschleunigter
Du, entschleunigst, das können wir machen. Ich habe so eine 2 GB SD-Karte von Anno 2005. die schenke ich dir, damit da passen dann mit der Canon R5, da passen dann genau 10 Bilder drauf oder 20. Da hast du deine 5 und die ist so langsam, die SD-Karte.
Das ist super.
Das immer eine Minute zwischendrin. Aber ich weiß, was du meinst.
Digitales, analoges Arbeiten. Ja, nee, also es ist
ist schon was anderes.
Es ist was anderes, es ist ein tolles Erlebnis auf jeden Fall und dieses, das Überraschungsmoment nachher, auch wenn du die Bilder hast. Aber ich fange mal eher wieder vorne an. Also, ich habe meine analogen Geschichten mitgenommen. Für den einen oder anderen Job, gerade den Beauty-Job, habe ich nicht analog fotografiert. Das war dann digital, weil das war auch mein erster richtiger Beauty-Job, auch mit einem Mann. Von daher, dann wollte ich auf Nummer sicher gehen und doppelt, dreifach drauf achten und vor allem mit Struktur und Textur und so weiter, das dann alles auch nicht zu sehen und so. Das war mir dann doch alles noch zu heikel. Egal wie, aber ich habe für eine Fashion-Brand habe ich komplett alles analog geschossen. So, das war mein allererster Job, den ich rein auf Film gemacht habe. War auch super spannend. Philipp ist noch da. Ah, Filippo. Filippo. Ach, der arme Kerl. Ach, da ist er wieder. Da winkt er glücklich in die Kamera. Wunderbar.
Ja, 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 ich wollte dich nicht aufhalten. Ich lausche gespannt.
Achso, ja, nee, du hast gerade bei mir gestockt. Also, gut. Machen wir weiter. Also, es war mein erster Job rein auf Film und das war halt super spannend, weil ich natürlich selber das Ergebnis auch nicht direkt sehe, noch nie gemacht habe. Und
da hast du doch voll Bammel. Also, ich meine, da kannst du auch nicht, also, weißt du, der Kunde, du musst ja an den denken und da bist du ja nervös. Da musst du ja, du weißt, du musst liefern und
ja.
Im Zweifelsfall, klar, man kann immer Scherze machen über Speicherkarte nicht eingelegt, aber wenn der Film falsch rum drin ist oder keine Ahnung. Ja, aber es gibt ja so, du kannst aus technischen Gründen, kann das Bild ja irgendwie nichts werden, weil, was weiß ich, die Rolle reißt in der Kamera oder 10.000 Gründe, ne? Oder der Film wird nicht weitergezogen. Das hatten wir doch schon mal. So.
Ja.
Also ist das auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer?
Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Aber, jetzt kommt mein großes Aber.
Wenn es klappt, dann ist geil.
Wenn es klappt, dann ist ganz cool. Nee, natürlich lernt man so ein bisschen aus den Fehlern, die man bisher schon gemacht hatte. Und man überprüft natürlich doppelt dreifach. Man überlegt sich mehr, wo kommt welches Licht her. Man schaut fünfmal eher durch die Kamera, also man schaut fünfmal durch den Sucher und überprüft alles, bevor man abdrückt. Es ist natürlich super, also viel anstrengender, vor allen Dingen, weil es für einen Kunde ist und du nicht sagen kannst, na gut, dann ist das eine Bild, hat nichts geworden. Aber du willst natürlich auch nicht fünf Filme für ein Outfit verschießen. Ja. Deshalb habe ich mir halt gesagt, okay, ein Film pro Look. Und ja, das hat soweit ganz gut geklappt, muss ich echt sagen. Wie gesagt, es war alles ein bisschen langsamer und ein bisschen aufregender. Aber es war auch toll, weil man sich auch ein bisschen auf das eigene Können verlassen musste. Und dass man sagt, okay, ich sehe das Licht, ich sehe, ob was beim Look passt, ich sehe, ob eine Haarsträhne noch irgendwo ist.
Du musst halt vorab viel genauer schauen, weil du kannst genau. Kannst nicht zehnmal abdrücken und sagen, ah, okay, cool, jetzt sitzt die Frisur, jetzt drücken wir einmal noch fürs Ergebnis ab, sondern
genau.
du musst quasi alles fixen und alles muss passen und dann kannst du sagen, so, jetzt machen wir das Bild.
Genau, richtig, genau. Und das war halt schon ein sehr interessantes Arbeiten für mich, muss ich wirklich sagen. Und auch mit der Mittelformat, da muss ich ehrlich zugeben, ich hatte noch einen Film, hatte ich, glaube ich, davor mit der durchgeschossen mal, aber ich hatte noch nie mit der groß gearbeitet. Mhm. Von daher bin ich doppelt glücklich, dass es auch nicht geklappt hat. Aber es hat natürlich auch ein bisschen Druck rausgenommen, weil natürlich der Kunde keine direkten Vorgaben gemacht hatte. Das heißt, es ist eine freie Arbeit, ne? Und einen Schwarz-Weiß-Look habe ich zum Beispiel schwarz-weiß geschossen. Warum nicht? Ich meine, es wird ja nur schwarz oder weiß. Von daher fand ich das irgendwie ganz cool, da so ein bisschen auch zu spielen und auszuprobieren und zu machen. Es ist natürlich super doof, wenn das Licht nix ist, weil du bei Filmen doppelt dreifach abgestraft wirst.
Und das kostet ja auch Geld.
Und es kostet halt echt ein Schweinegeld, muss man dazu ja auch sagen. Die Preise ziehen da auch ordentlich an. Ich habe nachher, glaube ich, 35 Rollen geschossen insgesamt auf dem ganzen Trip. Habe das dann zum lieben Tobi geschickt, Urban Film Lab, kann ich nur empfehlen. Kleine Werbung am Rande.
Grüße an dieser Stelle.
Und hab die dann dort scannen lassen, also entwickeln und scannen lassen. Und dann war ich sehr überrascht, dass da doch viele Bilder rauskamen, die letztendlich auch sehr schön sind und dem Kunden jetzt auch im Nachhinein dann echt gefallen haben. Ne? Das ist natürlich eine schöne Sache.
Sehr schön.
So, sehr schön. Das war das, was wir auf Lanzarote gemacht hatten, oder ich auf Lanzarote gemacht hatte. Aber wir wollten ja das analog fast generell mal ein bisschen aufmachen, ne?
Ja, genau. Ich meine, die Frage ist ja, also ich meine, so Sachen, das ist ja so gängig, dass man, ich meine, warum fotografiert man analog? Also das ist irgendwie der Look, die Optik, die Haptik, dies, das, also so, das hatten wir ja jetzt eben schon angeschnitten, aber ich meine, umgekehrt kann man ja sagen, das kannst du alles digital nachbauen. Also du kannst einen Filter vorne draufpacken, du kannst, also so, warum dann immer noch so alte Technik? Also es ist ja eigentlich nur, und vor allem ist es halt schweineteuer.
Ja.
So kannst du Presets drüberlegen.
Vielleicht,
so,
für die Leute, die sich nicht in analogen Fotografie auskennen, also ein Film, es gibt ja verschiedene Filme in Schwarz-Weiß und in Farbe, es gibt da Professionals-Filme und es gibt quasi die einfachen Filme, nenne ich sie jetzt mal. Die Professionals, Die lassen mehr Spielraum in der Nachbearbeitung zu nachher, wenn es digitalisiert wird. Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel mit denen gearbeitet. Kostet ein Kodak Portra, hier 400 und 800 hatte ich dabei. Und Ilford.
Da bist du bei der Rolle, habe eben geschaut, 1750.
1750, eine Rolle. Entwickeln kostet dann nochmal um die 10, 12, 13 Euro mit Scannen also und so weiter. Sagen,
das Bild kostet einen Euro.
Das Bild kostet einen Euro bei Kleinbild. Also sprich 35 mm und bei einer Mittelformat, da habe ich in dem Fall 15 Bilder, kostet halt ein Bild 2-3 Euro. So, ein Bild.
Kann man, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne?
Ja, wenn man sich überlegt, man shootet irgendwie bei einem digitalen, also wenn du digital shootest, sind mal schnell irgendwie 700, 800 Bilder zusammen oder auch mehr. Ja.
Das geht nicht.
Das kannst du vergessen. Das ist irre. Hier zum Vergleich, Marcel hatte, glaube ich, 104 Filme oder so verschossen. Also er shootet rein analog. Das war nachher halt auch mit Scannen, also nur Scannen und Entwickeln, glaube ich, über 1.000 Euro. 1.200 Euro oder so, 1.300 Euro. Und die Filme kosten nochmal extra. Also das ist schon irre, was da an Kohle, sag ich mal, abgelichtet wird.
Ja, kannst
wird.
Ja rechnen, ne? Also 100 Filme verballern, 17,50 der Film.
Ja.
So, bist bei warte mal, Mathe Abi 0, bist du bei 4, bist du bei 1.700 Euro, ne?
Ja, 1.700 Euro und dann noch die Entwicklung. So, das ist halt schon Kamerabody, ne?
Da kannst du, da gehst du zu deinem Kippen-Kamera-Kiosk,
ja.
Und sagst, Freundchen, ich will hier so eine Canon, kriegst du ja. Nur ein Zoom-Objektiv dazu.
So nämlich.
Also ist schon eigentlich echt eine sportliche. Und trotzdem, also ich meine, bei mir ist das genau das Gleiche. Also ich habe ja auch so ein Knipsgerät aus Wetzlar hier ja. rumliegen, ja. Wo man noch so einen Hebel hat am Daumen, wo man den schön weiterdrehen kann. Also sprich, ich habe eine analoge Leica. Und damit jetzt vielleicht nicht für Shootings, so wie das du betreibst, aber für ganz viel, was Spaß macht und ganz viel, was man irgendwie so für die Muse tut, fotografiere ich damit. Und das ist einfach, wie du sagst, ist eine komplett andere Nummer. Allein schon der Fakt, also für mich gewinnt das, also komplett die Haptik, weil das ist halt was, wo du sagst, ich muss den Film einlegen, ich muss das, also
der Prozess ist eigentlich der Prozess, ne?
Und das Schöne ist so ein bisschen, dass du musst handwerklich auch anständig arbeiten, weil du es, wenn du es falsch machst, sowieso erst später mitkriegst und weil du damit Geld in den Sand setzt. Also wenn du einen Film kaputt machst, verballerst, wie auch immer, die 17,50 oder 30 Euro mit Entwicklung, das tut dann schon weh. So, ja. Da kannst du Abendessen gehen von. Und das finde ich irgendwie schon den Reiz und vor allem jetzt auch so in Portugal oder wo du unterwegs warst, du sammelst Sachen, Erinnerungen ein, wo du halt nicht sofort das Ergebnis in der Hand hast und damit halt auch so dieses den Überraschungseffekt hinten raus hast und aber auch so einfach, ich finde die Freude daran finde ich mega geil. Das ist immer so ein bisschen so wie so ein Weihnachtsgeschenk, was du aufmachst, wo du dann siehst,
So. Ja, man vielleicht auch da wieder kurz reingrätschen. Man gibt es ja quasi, also man schickt die Filme dann ein zum Lab, dann wird es dort entwickelt, genau. Dann wird es dort gescannt und dann kriegt man nachher einen Link zum Runterladen der digitalen Dateien. Und die negative kriegst du dann auch noch per Post zugeschickt. Genau. Oder ja. Und ich finde auch so dieses, es wird nicht direkt verwertet. Du machst nicht das Bild und es landet irgendwo direkt in der Story, swipe und weg. So, es ist ein bisschen langfristiger und du bist noch mal ein bisschen, finde ich, einen Schritt zurück im Sinne von, oder du kannst es ein bisschen objektiver betrachten, wenn die Bilder zurückkommen. Weil manchmal ist ja so, du schaust dann irgendwie durch eine Kamera, egal beim Film oder beim Foto, machst das Bild oder den Clip, guckst es an und denkst, mega geil oder nicht so cool. Dann wird es direkt bearbeitet und eine Woche später guckst du das nochmal an, denkst so, was habe ich denn da gemacht? Oder war ja mega cool oder sonst wie. Aber bei diesen analogen Geschichten, da betrachtet man es nochmal ein bisschen anders, weil man gar nicht mehr in diesem Geschehen drin ist. Man ist nicht mehr auf Lanzarote, man ist nicht mehr in Portugal. Es ist nicht direkt angeschaut worden, sondern du bist schon wieder zu Hause, es sind schon wieder ganz andere Dinge passiert. Du hast viel mehr Abstand zu den Bildern nachher. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil man sich ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen kann.
Und ich kann mich auch erinnern, wie wir schon mit freudigen, in freudiger Erwartung da saßen, als E-Mail kam von Tobi, Schritt Obern Film Lab hat deine Daten hochgeladen, hier kannst du downloaden, die Scans. Und das ist halt schon auch
zusammen,
sowas.
Und dann haben wir uns aber zusammen angeschaut, die Bilder. Das fand ich mega cool, weil es ist wie so eine Art Fotoalbum, wie früher. was man bei digitalen schickt, halt kurz den Link rüber hier, schaust mal an, was meinst du dazu?
Ja, also der Wert, aber ich finde, also das Ding ist halt, die Haltung ist eine ganz andere, weil das Bild hat noch einen Wert und du guckst, wie du sagst, man guckt sich das gemeinsam an und überlegt, also schaut sich das Bild an, ob es funktioniert, ob es irgendwie interessant ist, wie auch immer. Und es halt nicht so auch, man hat auch nicht den Spielraum, Dinge zu retten. Also es kannst schon ein bisschen, ne, Kontrast und so ein bisschen rumdrehen, aber im Großen und Ganzen kommt das so raus, wie es rauskommt.
Du kannst halt nicht, wie beim Digitalen, auch ganz kurz dazu, kannst du halt nicht einfach mal die Tiefen komplett hochziehen oder irgendwie die hellen Bereiche komplett runterziehen oder so. Beim Digitalen ist natürlich viel mehr Spielraum, was die Nachbearbeitung angeht.
Und das heißt aber, deine Arbeit und dein Handwerk hat einen anderen Wert, hat einen anderen Stellenwert, weil wenn du das verkackst, dann ist halt das Bild am Arsch. Und das finde ich das Schöne, und wenn man sich dann hinsetzt und
Das finde ich das Schöne, wenn du das verkackst, hast du verkackt.
Ja, aber ich meine, diesen blöden Satz, den man ständig hört, we will fix it in post, das ist halt riesen Bullshit.
Ja,
den gibt's halt nicht.
Ja.
Genau, und das ist aber eigentlich riesen Bullshit, weil eigentlich heißt das, wir können es von vornherein nicht gut machen.
Ja, genau.
Das ist eigentlich nur eine Ausrede, wir kriegen es jetzt nicht besser hin. Und wir gucken mal, wie wir damit hintenrum. Und das ist halt eigentlich, das ist ja eigentlich der falsche Ansatz. Eigentlich wenn du ein Haus baust, dann baust du das gleich gut und sagst nicht, ja, wir renovieren es nachher, wenn wir es gebaut haben.
Ja, genau.
Und das ist halt das Schöne an dem Analogen, finde ich jetzt so.
Es ist halt ein krasses, also es ist ein gutes Learning und es ist eine gute Schulung auf jeden Fall. Von Auge und Licht und allem, was halt so drumherum passiert, eigentlich die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung wird geschärft dadurch, finde ich. Und wir hatten es, glaube ich, beide schon, dass du durchschaust und weil du denkst, es sieht etwas echt gut aus, und drückst aber dann nicht ab, weil du sagst, nee, irgendwie doch nicht. Weil irgendwas passt noch nicht. Und dann lässt du es aber lieber.
Ja, du bist halt wählerisch.
Genau, du bist wählerischer. Und das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen ins Digitale übernommen. Man drückt weniger ab, was nicht heißt, es ist eine schlechtere oder weniger Auswahl nachher. Das Ergebnis ist nachher das Gleiche. Wo man früher 1000 Bilder gemacht hat, wird halt nur noch 500 Bilder gemacht. Aber unterm Strich kommt nachher der gleiche Output raus. Und das finde ich natürlich eine tolle Sache. Und was man natürlich aber auch sagen muss,
Du schaust halt vorher. Du schaust vorher, wird das ein gutes Bild? Und dann machst du das Bild. Und du machst nicht das Bild und guckst auf den Monitor und sagst, oh, da war die Belichtung schlecht. Oh, da war irgendwie, weiß ich nicht, der Hut sitzt nicht oder die Haare waren quer. Sondern so, du guckst halt erst und dann machst du das Bild. Und das ist so ein bisschen nicht so reaktionär wie bei dem Digitalen. Das finde ich aber eigentlich, also keine Ahnung, das Bild hat auch einen anderen Wert. Du kannst es halt nicht nur einfach Billo posten, sondern es braucht einen gewissen Prozess, bis du das nachher auf Instagram posten kannst. Und damit ist es halt nicht so Wegwerfware.
Ja, Wegwerfware, das ist doch ein schönes Wort. Ist es nicht. Ja, witzigerweise, was ich mir andersrum aber jetzt auch schon wieder überlegt habe, weil ich dachte, boah, ja, ist halt schon wieder echt viel Asche und so, die da immer so ins Land zieht und ne? Brauchst du das für die Arbeit? Brauchst du das, wenn du tolle Bilder machen willst, einen tollen Look haben willst und? Was hast du denn dazu?
Nee, ich wollte ja eigentlich einen Rant ablassen, weil mir gerade so, bei allem Hype, den das Analoge hat, und das kommt wahrscheinlich dahin, was du sagst mit der Arbeit, muss man eigentlich sich überlegen, es ist nur ein Werkzeug. Es ist nur, also vorne ist die Vision, die Idee, für ein Bild und hinten raus muss das Bild rauskommen. Und dann brauchst du zwischendrin das richtige Tool, um da hinzukommen. Und ohne da Leuten auf den Fuß treten zu wollen, aber ich meine, die Fraktion, die CineStill 800, also das ist ein Film, einlegt, um damit eine Tanke zu fotografieren. Also diese klassische, nur weil ich was analog fotografiert habe, wird das nicht automatisch ein gutes Bild. Also, ich kann den Obsthändler am Straßenrand fotografieren, dann wird das, egal mit was ich das fotografiere, ein gutes Bild, wenn das Bild gut ist und nicht, weil das halt auf Film ist und dann in Anführungszeichen der Vibe halt stimmt. Weil das ist wieder, das finde ich so wieder dieses, dieses Bullshit-Hype-Bingo-Ding, weil man halt, ich fühle das so und das ist ja die Farben und das ist halt so gerade der Vibe kommt so rüber. Das finde ich, das ist halt Quatsch, weil das kannst du 1:1 Art digital reproduzieren, machst du einen Promise-Filter vorne drauf, das richtige Preset, oder kaufst dir halt eine alte Linse und schneidest das auf eine digital. Das ist ja kein Problem. Aber ich finde, Film hat seine Berechtigung und hat seinen Sinn in der Arbeitsweise, in dem Handwerklichen. Und hat seinen Sinn, wenn man damit, sag ich mal, als Werkzeug das Richtige erfüllt, um an das richtige Ergebnis zu kommen. Und wie du dann sagst, andersrum, bei der Arbeit, bei vielem da, wo es darum geht, ein Ergebnis schnell zu liefern oder gewisse Sachen abzuhaken, die halt sein müssen, weil es halt ein Job ist, weiß ich nicht. Und nur weil es auf Film ist, ist halt dann eben nicht immer nur ein gutes Bild, ne?
Ja, also ich habe auch, wie gesagt, jetzt gemerkt, die Bilder, die da rausgekommen sind, finde ich super toll. Also sind viele schöne Bilder entstanden aus meiner Sicht. Bin da echt happy. Im Nachhinein hat aber der Film bei gewissen Lichtsituationen ein bisschen doof reagiert, für mich gefühlt. Kann ich sagen, vielleicht stand ich da nicht im richtigen Licht, weiß ich nicht. Aber gefühlt war es so, irgendwie hat der Film da nicht so richtig drauf. Der hat ja so ein kleines Eigenleben dann doch noch. Was ich digital dann hätte besser machen können. So, das Bild ist cool, aber ich hätte es anders besser machen können. Oder ich hätte da nochmal, jetzt im Nachhinein, wenn man das korrigiert und so, wäre es das schönere Bild geworden. Oder wenn halt die Schärfe nicht ganz gestimmt hat. Jetzt kann man sagen, ja, ist ein Vibe. Nee, in dem Fall musste das Outfit halt sitzen, ne? Da muss es halt gesehen werden. Wenn der Fokus nicht ganz sitzt und man sagt, ja, weil analog und so, ist halt auch Blödsinn.
Ist halt dann nicht ein Vibe.
Das ist dann kein Vibe, sondern ist unscharf. Es ist unscharf.
So. Und dann kannst du es mal als Gag machen, dass das Model unscharf ist und der Hintergrund scharf ist, aber wenn nichts scharf ist, ist es generell blöd.
Ja, oder wenn halt die Klamotte nicht ordentlich zu sehen ist bei einem Fashion-Label, ist halt doof. So. Und deshalb hatte ich mir jetzt, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wofür ich analog zukünftig verwenden werde. Ob ich es so einfach als Zwischendrin-Ding nehme oder ob ich sage, so wie du sagst, ich hole mir lieber noch eine Vintage, also eine ältere Linse irgendwie, schneide mir die vorne drauf, um einfach einen anderen Look, so ein bisschen einen interessanteren Look zu generieren, weil jetzt so eine Canon oder so halt diese neuen Objektive sind halt super scharf und ich kann es, also mir ist echt zu scharf. Mhm. Ich mache immer auch die Klarheit und Schärfe und alles wieder raus. Aber wofür wird es zukünftig sein? Und ich muss sagen, es ist toll zusätzlich, weil man, wie du sagst, dieses Handwerk macht super viel Spaß, dieses Aufziehen und also dieser Prozess. Aber ich glaube, dass ich in Zukunft solche Sachen mehr analog machen, digital machen werde und das Analoge einfach runterfahren werde. Weil ich war da selber auch so ein bisschen auf dem Hype.
Ja, voll. Aber mir geht es auch so. Ich finde den Hype auch geil. Also ich finde das cool, dass es wieder mehr Labore gibt, dass es wieder mehr auf Film fotografiert. Also ich finde das alles, ich unterschreibe das auch alles. Aber ich sehe es dann so, also ich, für mich ist das dann eher so ein Entspannungsding, dass ich sage, okay, ich fotografiere jetzt analog im Urlaub auf Reisen für mich. Und dann vielleicht ab und zu doch mal, wenn man an einer geilen Location ist, wenn, weiß ich nicht, kann man ja so on top ein paar Bilder machen, analog, weil es geil ist. Weil man da selber Freude dran hat und Mittelformat analog ist halt doch nochmal was anderes, hat technische Gründe, hat aber auch vom Prozess her andere Gründe. So.
Das Thema gehe ich jetzt ja auch noch an.
Ja, das ist dann wieder eine andere, das ist wieder eine ganz andere Klasse, aber, aber ich finde, das Bild muss es auch wert sein und entweder ist es das Bild wert, weil das für einen Job dann so geil rauskommt, dass du sagst, okay, konnte ich nicht anders machen als auf analog Mittelformat oder so. Oder du sagst, das Bild ist so geil, weil es den Wert für mich hat, weil es im Urlaub war, also weil ich für mich so eine emotionale Bindung dazu habe. Aber ansonsten weiß ich nicht. Wobei ich finde, was mir jetzt auffällt, ich habe ja von dir die Q2 übernommen, die Leica Q2, was ja quasi eine voll digitale Knipse ist, was als das voll geil ist, weil du kannst das Ding mit einer Hand bedienen, du kannst draufhalten, abdrücken, die Automatik macht dir alles. Fokus sitzt in 90% der Fälle. Also, das ist schon wieder geil. Aber da fehlt mir das Handwerkliche. Das ist eine Kamera, die ist.
Fehlt das Erlebnis.
Nicht, Genau, das ist ja so. Und ich hab ja noch die analoge, die M240 und die digitale Leica, die M240, wenn du damit fotografierst, das ist manchmal sogar das geilere Zwischending außer komplett analogen Leica und der Q2, weil da musst du noch handwerklich fokussieren und na, hast einen Messersucher und keinen digitalen Sucher. Und damit abzudrücken. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wie viele Leicas braucht man eigentlich? Und dann brauchst du das und ja, so, und wie oft benutzt du es wirklich? Und ja, dann, genau, und da muss man sagen, okay, dieses Zwischendrin-Ding, das brauchst du dann eigentlich nicht. Entweder lässt dich voll drauf ein, sagst, okay, ich mache jetzt analog, weil ich fühle es gerade und ich finde es geil. Oder ich mache digital.
Auch dann, aber dann auch damit beschäftigen und nicht einfach nur halt eine Point-and-Shoot holen und, keine Ahnung, wild
rumknutzen. Wobei, das finde ich dann wieder auch geil. Aber dann musst du da so Billo Kodak Gold reinknallen und dann musst du da auch so mit Blitz drauf und dann muss dir das so ein bisschen egal sein. Dann kannst du so eine Point-and-Shoot machen analog. Aber wenn man die Preisentwicklung anguckt, wo die Filme hingehen, dann geht das alles, schießt da so dermaßen in die Decke. Weiß ich nicht, wie lange ich den Spaß noch mitmachen werde. Weil dann kannst du auch das iPhone nehmen und dann Filter drauf klatschen.
Ja, also ich habe auch eine Kamera, so eine kleine Mini Olympus ist das. Ja. Olympus XA kann ich sehr empfehlen. die habe ich jetzt, nach einem halben Jahr habe ich die entwickeln lassen. Also den einen Film entwickeln lassen.
Ja, das
lassen.
Ist geil. Das ist mega.
Die hatte ich, die hat, da mache ich meistens auf jedem Trip irgendwie ein, zwei Bilder nur.
Ja.
Und dann nach einem halben Jahr oder so lasse ich diese 36 Bilder da entwickeln und dann kriege ich die zurück und denke mir, ah, mega witzig, die sind auch unscharf teilweise, weil da auch manuell fokussieren muss und so. Aber das, darum geht es gar nicht. Das ist einfach nur wie so ein kleines Fotoalbum, das finde ich total toll. Dann liebst du mich die auch irgendwo mal einkleben, aber dafür bin ich, glaube ich, zu faul. aber das find, sowas finde ich dann wiederum toll, weil du es halt nicht direkt siehst und das, dann holst du es wieder raus und denkst, ah, witzig, da war ich ja auch und ach, das war ein witziger Tag oder ein schöner Moment.
Ich finde genau. Ich find dann auch geil, wenn du dann du machst, bist du irgendwo, fotografierst irgendwen, weil du da gerade irgendwie bist und das halt auch nur so ein Schnappschuss mit so einer Point-and-Shoot. Und dann lässt es irgendwann entwickeln. Und Monate später schickst du der Person dann das Bild und hast eigentlich wieder einen witzigen Aufhänger, mal Hallo zu sagen, zu fragen, ey, wie geht's dir eigentlich? Und guck mal hier, da waren wir war auf einem Junggesellenabschied mal vor Monaten und hab da einfach so zwei Rollenfilme mitgenommen und ein paar Schnappschüsse gemacht. Die habe ich jetzt erst entwickeln lassen, weil der Film erst voll war. Und habe die Bilder jetzt irgendwie allen erst geschickt. Und das war mega cool, weil das ist nochmal so, war ein cooles Event und Monate später freut man sich riesig über diese Bilder. Das hast du halt nicht, wenn du mit dem Handy da in eine WhatsApp-Gruppe Bilder reinschickst.
Ja, die schaust du halt nicht mal an. Also ich hatte jetzt auch im Urlaub, hatte ich auch nur eine, also nur meine Nikon dabei. Meine analoge hatte irgendwie, glaube ich, 5 Filme habe ich mal mitgenommen. Ich glaube, 3 habe ich verschossen. Alles fein. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Völlig Schnuppe, aber weil das ist einfach schön. Und ich wollte aber auch nicht im Urlaub mich hinsetzen und dann schon Bilder schauen und irgendwie schon was für die Story bearbeiten und das und das, sondern ich mache da die Bilder und irgendwann kriege ich die dann die Tage oder nächste Woche oder irgendwann. Und das ist dann völlig fein. Aber wie gesagt, ich glaube, bei dem analogen Thema muss man sich wirklich mehr Gedanken einfach übers Bild machen, wofür möchte ich es verwenden. Lohnt sich die Investition, vor allen Dingen auch das Thema, welche Kamera und so, ne? Ist mal erstmal völlig egal, weil sobald du irgendwie ein Wechselobjektiv vorne drauf packen kannst, ist meistens gut genug, um ein ordentliches Bild zu schießen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Also jetzt mach noch ein Fass auf, du.
Hey. Nee, ich komm da einfach mit zum Ende. So. Und da lieber dann wirklich in ein ordentliches Bild zu investieren, im Sinne von, okay, ich gehe zu einer ordentlichen Tageszeit raus, ich überlege mir einfach, was ich machen möchte. Ja. Und dann ist eine schöne Sache. Oder man macht es für Erinnerung, dann ist auch eine schöne Sache. Aber nur analog fotografieren, um analog zu fotografieren, würde ich für Blödsinn empfinden.
So, Wort zum Sonntag. Sehr schön. Ja, nee, würde ich genauso unterschreiben.
Na, also ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie zu langweilig, weil wir hatten kaum gelacht, wir hatten kaum Scherze, wir haben nichts, irgendwie, das war sehr ernst. Wir haben,
wir nehmen uns ja wirklich hoch und heilig vor, dass wir das jetzt öfters betreiben. und öfters mal miteinander quatschen.
Sagten sie, und bis in 4 Wochen.
Ja, genau. Ja, wir sehen uns wieder im Juni, ne? Das machen wir jetzt. Wir merken ja auch, das tut uns ja auch ein bisschen gut und das ist ja auch schön, so ein bisschen Geschichten aus dem Alltag zu erzählen. Und es ist ja nicht immer nur alles aufregend und alles Rock'n'Roll, sondern manchmal auch ernster und ein bisschen gesetzter und ein bisschen
genau. ne,
so nachdenklicher. Genau. Auch das ist ja Teil des ganzen kreativ schaffenden Daseins. Und von dem her müssen wir das ja auch so darstellen, wie es ist. Wie gesagt, hier wird ja nichts geschnitten, hier wird nichts gefaked, hier wird nichts gemacht, hier ist so, wie es ist.
Genau.
Lebt damit.
So.
Ja, in diesem Sinne, ne?
Filippo.
War nett.
Haben wir wieder fertig.
Wir sind 4 Wochen.
Du nimmst das Mikro, hast gesagt, mit mal nach Malle, oder?
Ja, ich pack das mal ein.
Okay, ja, sehr schön, guck mal.
Im Pool.
Das ist ja wunderbar.
So mit dem Cocktail in der Hand.
Ja, wie gesagt, Italien hatte ich ja auch dabei, aber hab's nicht benutzt, egal.
Der Wille zählt, Hendrik.
Der Wille zählt. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche da wieder hören.
Ja.
Und euch da wieder irgendwas erzählen können. Ja, ich wünsche euch noch eine wunderbare, schöne Woche. Genießt die Zeit und macht Schönes. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns, entweder über Insta, E-Mail, wie auch immer. Bis die Tage, keine Frage, ne?
Ciao, ciao.
Ciao.